Vielen herzlichen Dank für diesen wunderbaren Applaus und danke, dass er vor der Predigt ist. Es hat gut getan für die Seele. Ihr Lieben, es war einmal ein Mann und dieser Mann ist bei einem Flugzeugabsturz auf einer einsamen Insel gelandet. Ganz alleine. Das Einzige, was er hatte, war sein Volleyball. Und er lebte dort eine ganze Weile auf dieser Insel und hatte nicht mehr gedacht, dass er irgendwie noch gefunden wird. Er und sein Volleyball. Doch irgendwie geschieht ein Wunder. Ein Boot fährt vorbei und sieht ihn und schickt eine Crew auf die Insel und sagt, komm, wir nehmen dich mit. Und während sie so ihn mitnehmen aufs Boot, sieht einer der Rettungsleute und fragt, hey, warum hast du denn 3 Hütten gebaut auf deiner Insel? Sind hier noch mehr Menschen? Und der Mann antwortet, nein, es sind nur ich und mein Volleyball. Okay, aber warum dann 3 Hütten? Und sagt der Mann, naja, es ist eigentlich relativ simpel. In dieser Hütte, da habe ich gewohnt. Naja, denkt der Mann, macht Sinn. Auf so einer Insel Stürme braucht man Dach über dem Kopf. Ja, ganz interessant, fragt er, und was ist denn die 2. Hütte? Und die Antwort kommt und sagt, ja, das ist meine Kirche. Der Retter denkt, ja, ist logisch, wenn du so lange mit so einem Volleyball auf deiner Insel bist, da brauchst du irgendwas Religiöses, wo du hingehst und wo du was machst. Und dann fragt er, ja, aber jetzt bitte sag mir mal, wozu brauchst du denn die 3. Hütte? Der Mann, ein bisschen schüchtern, weiß gar nicht, was er antworten soll, ein bisschen peinlich berührt, sagt er, naja, weißt du, es ist meine alte Kirche und Gemeinde, da gehe ich aber nicht mehr hin. Ihr Lieben, gut, dass es bei uns in dieser Region anders ist. Und wenn du heute Morgen aus der Concordia hier bist, keine Angst, ich gucke nicht. Ihr Lieben, ich möchte euch heute ein Thema weitergeben, das mich wirklich berührt, das letztendlich mein Leben ausmacht. Das ist das, was Gott in meinem Leben getan hat. Und ich hoffe, dass du dein Herzen aufmachst und Gott wirklich arbeiten lässt. Also wir vom Lobpreis, von der Predigt, von der Vorbereitung, vom Kaffee trinken, wir können unser Bestes geben. Aber ein Stück weit liegt es auch an dir, dein Herzen zu öffnen und zu sagen, Gott, tu heute Morgen das, was du auch immer tun möchtest in meinem Herzen. Dazu darfst du deine Bibel aufschlagen. Wir werden in den ersten Seiten bleiben. Also bei mir ist es Seite 2, 3 und 4. Vielleicht passt es bei dir auch. Am Anfang ist es immer relativ passend, dann wird es schwer. Ich möchte uns lesen aus dem 1. Mose, die Verse 26, 27 aus dem 1. Kapitel, den Vers 31 und aus dem 2. Kapitel, den Vers 7. Da sprach Gott, wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bild, die uns ähnlich sind. Sie sollen über die Fische im Meer, die Vögel im Himmel, über alles Vieh, die wilden Tiere, über alle Kriechtiere herrschen. So schuf Gott den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bilde Gottes schuf er sie, als Mann und Frau schuf er sie. Vers 31, danach betrachtete Gott alles, was er geschaffen hatte. Und er sah, dass es sehr gut war. Und es wurde Abend und Morgen, der 6. Tag. Und jetzt Kapitel 2, Vers 7. Da formte Gott der Herr aus der Erde den Menschen und blies ihm den Atem des Lebens in die Nase. So wurde der Mensch lebendig. Ich möchte noch kurz beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für dein wunderbares Wort. Und danke, dass dein Wort in uns Leben hervorbringt. Und ich bete, dass heute Morgen etwas in uns geschieht, dass wir etwas von Jesus erkennen, das wir heute noch nicht gesehen haben. Herr Jesus, wir haben Sehnsucht nach dir. Komm und begegne uns, berühre uns. Wir brauchen dich, Herr Jesus. Amen. Gut, Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Wir haben gelesen, dass Gott Erde nahm, ein Stück weit wie im Sandkasten, und formte den Menschen. Er formte die Nase, er formte die Ohren, er formte den Bauch und die Beine und alles, was so dran kam, formte er in die Erde hinein, nahm die Erde und dann beugte er sich rüber und blies seinen Lebensatem hinein und dann wurde dieser Dreck plötzlich lebendig, es wurde eine lebendige Seele, sagt die Bibel, ein Mensch wurde geschaffen. Und es gibt ja immer wieder große Diskussionen, Gott, warum hast du denn den Menschen geschaffen? Wäre es besser gewesen, du hättest gelassen, hätte vielleicht dir die ein oder andere Problematik gespart. Manche sagen, naja, vielleicht war Gott langweilig, wusste nicht recht mit sich was anfangen, deswegen hat er den Menschen gemacht. Andere sagen, naja, der Gott schuf den Menschen, weil er Freunde braucht, Beziehung braucht. Na, Gott braucht Beziehung und deswegen schuf er den Menschen. Ihr Lieben, wenn Gott Nöte hätte, dann wäre er nicht Gott, oder nicht? Wie kann jemand, der vollkommen ist, eine Not haben? Und der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, die haben gut Beziehung miteinander. Die beste Beziehung, die du dir vorstellen kannst, haben die drei miteinander. Nein, Gott benötigte nichts. Und er braucht auch heute nichts. Gott ist Gott, er ist in sich vollkommen. Aber Gott schuf den Menschen und ich glaube, er schuf ihn eigentlich aus einem einzigen Grund. Er schuf ihn, um ihn lieb zu haben. Wenn die Bibel zu uns sagt, dass Gott Liebe ist, dann glaube ich, dass Gott den Menschen schuf, um ihn zu lieben. Nicht um Liebe zurückzubekommen, nicht um irgendwas davon zu haben, sondern um etwas zu geben. Gott schuf den Menschen und er nahm ihn hinein in seine Liebesbeziehung zwischen Vater, Sohn und Heiliger Geist. Er hat ihn dort hineingeschaffen, hat gesagt, ich schaffe dich, weil ich dich lieb habe und du sollst in der Beziehung zwischen Vater, Sohn und Heiliger Geist, da sollst du leben. Das ist das, was dich ausmacht. Gott ist Liebe. Und weißt du, wenn Gott Liebe ist, dann kann er sich nicht entscheiden zu lieben. Das ist so gut, weißt du das? Er liebt einfach. Wenn Gott Liebe ist, dann kann er nicht sagen, na, heute hast du gut und morgen nicht so, sondern er liebt einfach. Er kann nicht anders als zu lieben. Er kann sich auch nicht dagegen zu entscheiden zu lieben, weil sonst verleugnet er sich selbst. Ja, ich weiß, ich verliere immer einen ganzen Haufen Leute, wenn ich über Liebe spreche. Ne? Das verstehe ich. Auf der einen Seite gibt es die Romantiker, die jeden Liebesfilm angucken. Die freuen sich schon auf Weihnachten, weil da so die Zeit ist, wo es romantisch wird. Und man kriegt auch mal den Mann dazu, einen romantischen Film zu gucken, wo alles um Liebe sein muss. Und dann gibt es die Menschen auf der anderen Seite, die sagen, ah, dieses Geliebduselei da, das geht mir auf den Keks. Und dann gibt es auf der anderen Seite noch Leute, die sagen, lass mich bloß mit Liebe in Ruhe. Weißt du warum? Weil jeder, der sagte, dass er mich liebt, hat mich enttäuscht. Das war nur Mund raus und die Hand im Gesicht. Es war, ich liebe dich, aber das Verhalten der Menschen mir gegenüber war nicht so. Alle, die jemals zu mir gesagt haben, ich liebe dich, haben mich enttäuscht, haben mir wehgetan, haben mich verletzt. Ich will mit diesem Thema nichts zu tun haben. Weißt du, ich kann das nachvollziehen, ich kann das verstehen. Liebe ist nicht jedermanns Sache eigentlich. Und trotzdem hat Gott dich geschaffen, um dich zu lieben. Und es ist so gut, dass Gott anders liebt. Wir kommen da gleich noch dazu. So gut zu verstehen, dass Gott anders liebt, wie wir Menschen es tun. Und wenn du dir heute diesen Satz gleich am Anfang merken kannst, dann gehst du, glaube ich, mit was nach Hause, was dein Leben verändern kann. Ich glaube, dass es ist, ein Mensch oder eine Person zu sein, bedeutet zu lernen und zu erfahren, dass Gott einen liebt und in seiner Liebe zu bleiben. Ich glaube, die Definition für Person ist, in Gottes Liebe zu bleiben, sie kennenzulernen, sie auszuprobieren, mit ihr unterwegs zu sein. Und wenn mich jemand fragt, wer bist du, dann antworte ich immer, ich bin geliebt von meinem Schöpfer. Der, der mich gemacht hat, der liebt mich. Ich bin geschaffen in Gottes Bild. Ich bin ein Meisterwerk. Ich bin Handarbeit, made in heaven. Bio, Fairtrade und was auch immer noch dazugehört. Und weißt du, das Gleiche bist auch du. Du bist geliebt von deinem Schöpfer. Du bist geschaffen in seinem Bild. Du bist Gottes Meisterstück. Er hat dich gemacht, er hat dich geformt. Noch bevor er überhaupt daran gedacht hat, Himmel und Erde zu schaffen, hat er an dich gedacht. Er wusste, den Moment, wo du gezeugt wirst, auf diese Welt kommst und du bist sein Meisterwerk. Du bist die Hauptattraktion in der Ausstellung Gottes. Der kommt nur, um dich anzuschauen um zu sagen, ich habe dich so sehr lieb. Ihr Lieben, und wenn wir zuhören, was ich gesagt habe, dann ist euch aufgefallen, dass wir so viel darüber gesprochen haben, was wir sind, ne? Ich bin. Und wir haben ganz wenig darüber gesprochen, was wir tun, oder? Und interessant ist, dass bis zu diesem Moment der Bibel das Sein viel, viel wichtiger war als das Tun. Und jetzt kommen wir an die Stelle, wo sich alles verändert und wir Menschen uns so fühlen, warum wir uns so fühlen. Kannst du im zweiten Kapitel bleiben und ich lese dort die Verse 16 bis 17. Er befahl dem Menschen jedoch, du darfst jede beliebige Frucht im Garten essen, abgesehen von den Früchten vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Wenn du die Früchte von diesem Baum isst, musst du auf jeden Fall sterben. Wenn ich das so lese, sage ich immer, Gott, warum hast du denn diesen blöden Baum dahingesetzt? Mensch, du hast die Welt so schön gemacht, warum dieser Baum? Nun, dieser Baum ist dort, weil Gott Liebe ist. Und wenn Gott nicht Liebe wäre, dann wäre dieser Baum nicht da. Warum? Weil Liebe setzt frei, dass das Gegenüber entscheiden kann. Liebe gibt Freiheit. Liebe kontrolliert nicht, Liebe engt nicht ein, sondern Liebe gibt Freiheit. Und weil Gott Liebe ist und weil er den Menschen geliebt hat, hat er den Baum dorthin gesetzt und hat gesagt, ich liebe dich und ich möchte, dass du selbst entscheidest, was du mit meiner Liebe machst. Nimmst du sie an? Lebst du damit? Ist sie dir wichtig? Und deswegen gibt es diesen Baum. Diesen Baum gibt es, weil Gott Liebe ist. Und Gott sagt, mach alles, was du tust. Aber wenn du mich liebst, mir hinterher bist, dann ess nicht von diesem Baum. Liebe gibt Freiheit. Liebe engt nicht ein. Liebe gibt Freiheit. Und deswegen ist es so schwer zu lieben, ne? Weil du nie weißt, was zurückkommt. Und dann kommt die große Geschichte, die Menschheit verändert, Kapitel 3, die Verse 1 bis 6. Die Schlange war das listigste von allen Tieren, die Gott der Herr erschaffen hatte. Hat Gott wirklich gesagt, fragte sie die Frau, dass ihr keine Früchte von dem Baum des Gartens essen dürft? Selbstverständlich dürfen wir sie essen, entgegnete die Frau der Schlange. Nur über die Früchte vom Baum in der Mitte des Gartens hat Gott gesagt, esst sie nicht, ja berührt sie nicht einmal, sonst werdet ihr sterben. Ihr werdet nicht sterben, zischte die Schlange. Gott weiß, dass eure Augen geöffnet werden, wenn ihr davon esst. Ihr werdet sein wie Gott und das Gute vom Bösen unterscheiden können. Die Frau sah die Früchte waren so frisch, lecker und verlockend und sie würden klug machen. Also nahm sie eine Frucht bis hinein und gab auch ihrem Mann davon. Da aß auch er von der Frucht. Interessant ist, dass die Schlange damit kommt und sagt, wenn du davon isst, dann wirst du selbst entscheiden können, was gut und böse ist und du wirst wie Gott sein. Aber sie haben ja gar nicht realisiert, dass sie ja Gott schon in seinem Bilde geschaffen hat. Es hat ja gar nichts mehr gefehlt in diesem Sinne. Es fehlte nichts und trotzdem sagten sie, ess vom Baum. Und dann kommt Vers 7, es passiert. In diesem Augenblick wurden den beiden die Augen geöffnet und sie bemerkten auf einmal, dass sie nackt waren. Deshalb flochteten sie Feigenblätter zusammen und machten sich Lendenschurze. Interessant war, dass hier ein neuer Punkt kommt. Sie erkannten plötzlich, dass sie nackt waren. Nun, interessant ist, keiner kam und es gibt auch keinen Erzähler, der sagt, Leute, ihr seid nackt. Das war vorher kein Thema, ne? Aber plötzlich erkennen sie, dass sie nackt sind. Und ihr Lieben, es gibt mehrere Arten von Nacktsein. Ich hoffe, wenn du heute Morgen oder gestern Abend geduscht hast, dass du dort nackt standest und nicht mit deiner Kleidung. Sonst macht das ganze Duschen, naja, man spart sich den Waschgang, aber irgendwie in sich nicht sinnig, ne? Und gleichzeitig gibt's das Nacktsein im Baden-Oos beim Peters. Wenn du dort nackt hineinläufst, was machst du dann? Normalerweise den, oder? Sorry. Aber verstehst du den Unterschied? Das eine ist, nackt ist in Ordnung. Und das andere, nackt ist, ich schäme mich. Ich schäme mich für das, was ich bin. Und hier hören wir eine der ersten Taten des Menschen ist. Sie mussten etwas tun. Was mussten sie tun? Feigenblätter holen und sich einen Schurz binden. Und um was zu tun? Um sich zu verstecken. Sie versteckten sich. Wenn jemand wirklich mich kennenlernt und wirklich weiß, wer ich bin und was ich so denke, werden mich die Menschen ablehnen und sie werden mich nicht lieben. Weißt du, das ist der Gedanke meines Lebens. Ich bin bei meiner Geburt fast gestorben. Dann bin ich groß geworden und dann musste ich eines Tages in die Schule gehen. Und weißt du, diese Schule war für mich der Horror und für die Schule der Horror. Weil ich es nicht gekriegt habe und die Schule war gut, die Lehrerin war toll, aber ich habe dieses Schulsystem nicht hinbekommen. Und von klein auf habe ich gelernt, was es bedeutet, an eine Grenze zu kommen. Und in unserer Welt ist es so wichtig, was du tust und kannst. Und ich habe realisiert, ich schaffe es nicht. Dann sind wir umgezogen und aus irgendwelchen Gründen war ich das Kind in der Schule in der 5. und 7. Klasse, das gemobbt wurde, mit dem Kopf in die Toilette geschlagen. Und du kannst es dir alles vorstellen, das ist mir passiert. Und irgendwann habe ich das so tief verinnerlicht, dass wenn Menschen nah an mich rankommen und das Innere sehen, dann werden sie mich abstoßen und sagen, den kann man nicht lieben. Besser Finger weg vom Johannes, geh ganz weit weg. Und dann habe ich realisiert, aber man kann gutes Theater spielen, man kann doch sein Verhalten ändern, damit die Leute einen mögen und einen lieben. Solange bis dieses Weil wieder wegfällt. Ne? Gleich komme ich zum Weil. Aber dieses Weil fällt irgendwann mal weg. Und dann steht man da und realisiert, gibt's da jemand, der mich liebt? Gibt's jemand, den ich in meine dreckigen Gedanken reinlassen kann? Gibt es jemand, dem ich wirklich mal aufschreiben kann, was in mir so vorgeht? Gibt es da jemand? Und ich kam zu dem Punkt, es gibt niemand. Wollte mein Leben ein Ende setzen, bis Jesus in mein Zimmer kommt und mir sagte, Johannes, ich liebe dich. Und während er das sagte, sah ich all mein Leben, das war ich 18, an mir vorbeigehen. Und ich habe realisiert, Jesus kennt mich und sagt trotzdem, ich liebe dich. Der wusste ganz genau, was für ein Zeugs ich gedacht habe und manchmal auch heute noch denke. Er kennt das und er weiß das. Und trotzdem sagt er, ich liebe dich. Weißt du, und Adam schaute an sich herunter und realisierte, an mir ist nichts Göttliches. An mir ist nichts, was liebenswürdig ist. Letztendlich erkennt er den Sandkasten in sich, dass er aus Erde geformt ist, die lebendig ist. Aber er realisiert, dass außerhalb von Gott sein Wert einfach weg ist. Er ist weg, er ist nicht da. Und ihr Lieben, in diesem Moment starb der Mensch wirklich. Wir sind alle noch da. Aber was in dem Menschen starb, war die Fähigkeit, Gottes Liebe anzunehmen. Wir haben unseren Integrationspunkt verloren. Wir haben die innere Stimme verloren, die uns sagt, du bist mein Meisterwerk. Ich habe dich lieb. Ich habe dich gemacht. Ich bin stolz auf dich. Ich bin da für dich. Wir haben diese Ich-Bin-Stimme verloren. Weißt du, warum sich Gott Moses vorstellt, ich bin, der ich bin? Er hätte auch sagen können, ja, ich bin der Gott, der das Wasser teilt. Ich bin der Gott, der die Wunder tut. Ich bin Gott, der... Aber Gott sagt, nein, ich bin, der ich bin. Warum? Weil es ihm immer um das geht, was wir ist, was wir sind. Und letztendlich, ihr Lieben, schämt sich der Mensch zu tief für seine Existenz. Und was wir jetzt machen müssen, ist, wir müssen arbeiten, um unsere Scham zu bedecken. Ich schäme mich so sehr für das, was ich bin, deswegen muss ich jetzt was tun. Sonst ist meine Existenz irgendwie sinnlos. Ich schäme mich so sehr für das, was ich bin, deswegen muss ich jetzt was tun. Und ich muss mir die Liebe irgendwie von anderen Menschen holen. Meine neue Identität ist das, was ich tue und das, was andere Menschen von mir sagen. Weißt du, im Englischen ist das viel cooler wie im Deutschen. Im Englischen heißt das, we turn from a human being to a human doing. Wir sind vom Menschsein zum Menschtun gewandert. Und wir fühlen uns so leer und wir merken gar nicht, dass die Leere uns abhängig macht und dass wir versuchen, mit irgendwelchen fleischlichen Dingen dieser Welt uns zu füllen und wir merken nicht, dass wir dort nicht hinauskommen. Unser Verhalten ändert sich. Alles verändert sich. Und ihr Lieben, dann kommt Gott. Gott kommt in diese Situation, wo Adam und Eva sich am Fremdschämen sind, wo sie so dastehen und so weiter und so fort. Dort kommt Gott hinein. Und was macht Gott? Gott ist ein guter Vater und macht das richtig. Er sagt in Vers 8, als es am Abend kühl wurde, hörten sie Gott, den Herrn im Garten umhergehen. Da versteckten sie sich zwischen den Bäumen. Gott, der Herr, rief ihnen: Adam, wo bist du? Dieser antwortete: Als ich deine Schritte im Garten hörte, habe ich mich versteckt. Ich hatte Angst, weil ich nackt bin. Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Fragte Gott, der Herr. Hast du etwa von den verbotenen Früchten gegessen? Oftmals, wenn meine Kinder streiten und irgendwas los ist, dann komme ich rein und die erste Frage, die ich frage, ist: Wer hat was gemacht? Und Gott kommt hier nicht und sagt: Was hast du gemacht, Adam? Sondern was macht Gott? Gott ist Liebe und er sagt: Adam, wo bist du? Und was macht er damit? Er öffnet eine Tür. Er öffnet eine Tür für Adam zu sagen: Gott, ich bin hier, ich hab's versaut. Ich hab von diesem Baum gegessen. Und warum konnte er das nicht? Ich fragte mich, ob sich die anderen Kapitel der Bibel vielleicht gespart hätten, wenn Adam hier kommen könnte und hätte gesagt: Gott, ich habe das gemacht, was ich hätte nicht sollen. Es tut mir leid oder was auch immer. Aber es ging nicht. Warum? Er sagt es ja ganz ehrlich: Ich habe dich gehört und ich schäme mich dafür. Warum? Weil wie konntest du gestern sagen, dass du mich liebst, wenn ich eigentlich doch gar nicht liebenswürdig bin? Wenn ich mich so für mich selbst schämen will, hast du mich die ganze Zeit nur angelogen, oder wie? Gott fragte Kain das Gleiche. Wo? Er kommt nicht: Was hast du getan? Sondern er kommt liebevoll, fragend, öffnet Türen. Aber Adam verleugnet lieber seine Existenz, weil es so schmerzhaft ist. Und letztendlich brauchen wir dann, was wir Sünde nennen. Wir brauchen die Dinge dieser Welt, um uns zu füllen, um irgendwie mit uns zurechtzukommen. Weißt du, warum soziale Medien so erfolgreich sind? Weil sie darauf programmiert sind, auf das Innere des Menschen zu reagieren. Dir gefällt es, wenn einer Like drückt. Du findest es abartig toll. Das ist darauf gemacht, dass du abhängig wirst, nochmal zu gucken und nochmal zu gucken. Warum sitzt der Mensch Stunden vor diesem viereckigen Gerät und zieht sich das rein? Weil es sich gut tut. Weil das toll ist, dass irgendjemand in China mein Bild von meinem Burger beim Burgerladen in Bühl toll findet. Du lachst drüber. Aber ist doch wahr, oder nicht? Warum funktioniert Rauchen? Warum funktioniert das alles? Und warum macht Spaß? Weil es das Innere füllt, wenigstens für den Moment. Und weißt du, das geht auch auf fromme Art und Weise. Herr, ich weiß, ich habe gesündigt. Ich verspreche dir, es nie wieder zu tun. Weißt du, dein Versprechen ist dein Lendenschurz. Sei doch mal ehrlich. Du kannst Gott nicht versprechen, dass du es nicht wieder tust. Weil dann brauchst du ihn nicht. Das Einzige, was du sagen kannst: Gott, ich erkenne an, dass ich nicht vorwärts komme, dass ich keine Chance habe, ich brauche deine Hilfe. Wenn du mir nicht hilfst, bin ich morgen wieder hier. Wenn ich mich verstecke, wenn ich verspreche, verstecke ich mich hinter meiner eigenen Scham, hinter meiner eigenen Existenz. Aber wenn ich ehrlich bin und sage: Gott, ich kann dieses Leben ohne dich nicht leben, dann kommen Durchbrüche in mein Leben hinein. Und ihr Lieben, das ist Umkehr. Umkehr ist zu erkennen, dass ich und du ohne Gott in diesem Leben nicht zurechtkommen. Und dann geht die Geschichte ja noch weiter. Vers 12 und 13. Was passiert? Adam antwortet und sagt: Gott, ja, eigentlich bin ich nicht schuld, sondern Eva. Und wenn du es genau nimmst, Gott, bist du schuld, weil du hast sie gemacht. Ich weiß, sie ist meine Rippe und da gibt es genug Witze darüber, aber Gott, weißt du, eigentlich ist die Frau schuld. Ne? Und die Frau sagt: Nee, Gott, nicht ich bin schuld, die Schlange ist schuld. Und wer hat die Schlange gemacht? Du bist selber schuld. Ihr Lieben, was hier so auffällig ist, dass wenn ein Mensch sich nicht geliebt weiß von Gott, verändert sich sein Verhalten ganz schön schnell. Und ich habe ein paar Verhaltensmuster aufgeschrieben. Und wenn du mir zuhörst, vielleicht findest du das ein oder andere und sagst: Ja, das ist meine Ehefrau. Nein, das bin ich. Und das eine ist Eva, das kann auch männlich sein, aber kennst du die Personen, vielleicht bist du das, die die Schuld immer auf sich nehmen. Oder die Scham. Ja, ich weiß, ich bin immer schuld. Ja, da war ich dran schuld. Menschen, die darin gefangen sind, ich bin schuld. Und oftmals fühlen sie sich auch weniger wert als andere Menschen. Ja, wenn nicht doch nur. Ich bin der Niemand. Keiner fragt mich, keiner meldet sich. Und letztendlich hat Eva eine tiefe Abneigung sich gegenüber. Und manchmal nutzt man die, sagen wir mal, das Versteck und sagt, ja, ich bin einfach anders als die anderen Menschen. Deswegen mögen sie mich nicht. Aber wenn du mal so tief reinschaust, ist es vielleicht doch nicht so. Ich bin wertlos. Und oftmals ist sie auch getrieben von dieser Angst, abgelehnt zu werden. Für mich das Schlimmste im Leben war für eine ganze Zeit lang, dass mir jemand Nein sagt oder dass meine Idee nicht gut war oder dass irgendwas ist, weil das tief verbunden war mit dem, der Johannes ist. Wenn du seine Idee nicht gut findest, dann magst du ihn nicht. Ich habe Angst, abgelehnt zu werden. Und deswegen tue ich so gerne alles, was du mir sagst. Weil dann kommt wenigstens gut gemacht. Die Identität von Eva ist im Lachen des anderen. Happy wife, happy life. Wenn sie lacht, geht's dir gut. Hast du schon mal über den tieferen Aspekt darüber nachgedacht? Letztendlich hat Eva keine Identität. Und ganz ehrlich mag sie auch das Evangelium nicht, weil wie kann ein Gott seinen Sohn für mich geben, wenn ich doch nichts wert bin? Wie kann Gott das Allerwichtigste, was er hat, seinen eigenen Sohn auf diese Welt schicken und am Kreuz für mich sterben lassen, wenn ich doch nichts wert bin? Wie geht das? Und dann ist Adam. Adam schämt sich von Grund auf für sich selbst. Und er sagt, ich kann nur geliebt werden durch das, was ich tue. Und er muss in allem besser sein als die anderen. Alles muss perfekt und richtig sein. Und letztendlich sagt er, ich bin Gott, ich muss es unter Kontrolle haben. Und weißt du, ich war auch so ein Adam, er stirbt lieber, bevor er zugibt, krank zu sein. Ich habe mal eine Weile im Restaurant gearbeitet, ich bin da mit 40 Fieber reingelatscht. Ich darf nicht krank sein, weißt du? Das geht nicht. Er weint niemals. Niemals soll wissen, dass er schwach ist. Er kann auch mit Gnade Gottes nichts anfangen, weil Gnade muss man sich verdienen. Ja, wenn ich gut genug bin, dann darf er gnädig sein. Aber wie kann Gott gnädig sein? Er liebt Disziplin, er liebt Regeln, weil in den Regeln, da kommt er gut auf, das kann er gut, das macht er gut. Und er braucht andere, die ihn brauchen und benutzen und dann freut er sich. Und wenn du dir das anschaust, dann kommen wir an den Punkt, wo wir realisieren, Adam braucht Eva. Und sie kommen in einen Tanz hinein. Ich brauche dein Lächeln. Ah, danke, dass du mich angelächelt hast. Man tanzt so miteinander. Ich nenne es den Tanz des Scham, weil es ist keine Beziehung, die auf Liebe beruht, sondern es ist auf ein Danke, ich gebe, danke, ich bekomme. Und letztendlich geht es um mich selbst. Und wenn beide heiraten, dann ist eine Katastrophe vorprogrammiert. Aber wie kann man aus diesem Tanz aussteigen? Und ihr Lieben, auch religiösen Tanz, nicht gut genug gebetet, nicht gut genug das gemacht und jenes gemacht. Das ist ja alles das Gleiche, weißt du, was ich meine? Wie kann man da aussteigen? Und das ist, indem man versteht, wie Gottes Liebe ist. Und wie kann man Gottes Liebe beschreiben? Und ein Stück weit ist Gottes Liebe wie die Luft. Nun, warum wie die Luft? Lass uns mal vorstellen, wir haben hier Mutter Teresa. Und auf der anderen Seite haben wir einen Mörder. Und weißt du, beide waren nicht besonders gut oder nicht besonders schlecht, um Luft zu bekommen, oder nicht? Was hat Mutter Teresa dafür Gutes getan, dass sie Luft hat? Und was hat der Mörder auf der anderen Seite Schlechtes dafür getan, dass er keine Luft hat? Nun gut, er ist im Gefängnis, seine Luft ist ein bisschen gesiebt, kann ich verstehen. Aber beide haben doch von Gott Luft bekommen, oder nicht? Gott hat ihnen Luft gegeben und ihr Lieben, so ist die Liebe Gottes, ist ein Stück weit wie die Luft. Sie ist einfach da und sie liebt und das Einzige, was der Mensch tun darf, ist mit dem Herzen und der Lunge, das er von Gott geschenkt bekommen hat, diese Liebe einatmen. Mehr gibt es nicht zu tun. Er liebt dich. Das zweite Bild ist, als vor 3 Monaten unser viertes Kind auf die Welt gekommen ist, ist ein Wunder geschehen. Er war derjenige, der auf die Welt kam und nicht schreite. Und er war auf meinen Arm und grinste mich an. Dachte ich, cool. Die anderen 3, die haben geschrien wie am Spieß. Und weißt du, als ich alle meine Kinder so im Arm hatte, da dachte ich, wow, ich liebe den, weil der ist so gut in der Schule. Ich liebe den, der hat noch kein schlechtes Wort gesagt. Ich liebe den, der kann Psalm 23 auswendig auf Deutsch, Chinesisch und Arabisch. Ich liebe den, weil er bei den Rangern alles so toll macht. Deswegen liebe ich mein Kind. Nee, oder? Was hat das Kind getan, dass ich es liebe? Nichts, oder? Es liegt einfach nur da. Es schreit und ist ziemlich schnell vollgekackert. Und umso älter zu werden, umso mehr riecht es. Aber verstehst du, was ich meine ist, was ich dir sagen möchte ist, in uns drin lebt etwas. Und das lebt in uns so drin, dass wir etwas tun müssen, damit andere uns lieben und damit Gott uns liebt. Es ist so tief in uns drin. Warum? Weil nachdem wir unseren Integrationspunkt in Christus verloren haben, sucht der Mensch innerlich nach Erlösung und Befreiung. Aber er findet sie alleine bei Jesus Christus. Gottes Liebe hat keine Konditionen. Sie ist konditionslos. Gottes Liebe existiert. Und weißt du, du kannst heute frei werden von diesem Performance-Mode und du kannst zu einer Person werden. Und eine Person ist, die aufsteht und weiß, ich bin geliebt von meinem Vater. Ich bin geliebt von dem, der mich geschaffen hat. Weißt du, an dem schlimmsten und schönsten Tag meines Lebens weiß ich eins, ich bin geliebt von meinem Schöpfer. Wenn Menschen kommen und sagen, mir gefällt deine Predigt nicht, dann nehme ich das ernst und ich setze mich damit aus, aber ich bin geliebt von meinem Schöpfer. Weißt du, wenn ich was Doofes mache, in den Kack reintrete, dann gehe ich hin und ich sage, ich war's, warum? Ich bin geliebt von meinem Schöpfer. Und mein Leben, um die Menschen um mich rum sind, mir nicht egal. Ich bin kein Roboter. Ja, ich werde verletzt. Ja, mir tun Dinge weh und dafür gehe ich zum Therapeuten und so weiter und so fort. Aber ich bin geliebt von meinem Schöpfer. Lass die Welt untergehen. Lass das Schlimmste passieren. Ich bin geliebt von meinem Schöpfer. Von der mich gemacht hat, bin ich geliebt. Und ob ich morgen gut bin und übermorgen schlecht, ich weiß es nicht, aber ich bin geliebt von meinem Schöpfer. Und er gibt mir Freiheit, zu ihm zu kommen, wann auch immer ich benötige und es brauche. Er hat mich zuerst geliebt. Und vielleicht kannst du kurz deine Augen schließen. Und ich weiß nicht, was zu dir gepasst hat, von Adam oder von Eva. Aber ich glaube wirklich, dass Gott dir begegnen möchte. Und dass er seine Liebe in dein Herzen ausgießen möchte. Und vielleicht hast du das schon 50 Mal gemacht. Oder du machst es heute vielleicht zum ersten Mal. Ich möchte dich einladen, das fließen zu lassen in dein Herzen. Zu sagen, Gott, lass mich erfahren. Berühre mich. Ich atme ein. Und weißt du, ich bin heute Morgen auch nicht geliebt gefühlt aufgewacht. Eine schlechte Nacht gehabt, massiv schlecht. Heute Morgen wachte ich auf und alles in mir sagt, du bist nicht geliebt. Ich spür's nicht, Herr. Und trotzdem bin ich geliebt von meinem Schöpfer. Ich bin geliebt. Du fragst, wer Johannes ist, antwortet er dir, ich bin geliebt. Ja, ich bin doch Deutscher, ich bin VfB-Fan und ich bin das alles. Aber ich bin geliebt von meinem Schöpfer. Vater, ich möchte jetzt beten für diejenigen, die hier sind. Jeder, der mich hören kann, egal zu welcher Zeit. Und ich bete, dass du jetzt gerade, Heiliger Geist, jeden durchströmst und dass deine Liebe in Herzen hineinkommt. Herr, lass sie hören, wie du ihnen sagst, ich liebe dich. Vater, nimm dort weg, wo Performance und wo Gedanken über was andere denken über einen nicht schlafen lässt. Vater, ich möchte wirklich Freiheit über die sprechen, die getrieben sind von Gedanken, was andere Menschen über einen denken. Herr, dass jetzt deine Liebe kommt und sie freisetzt und sagt, ich denke über dich, dass du meine geliebte Tochter bist. Du bist mein geliebter Sohn. Vater, ich möchte gerade für die beten, die sagen, dass sie wertlos sind. Wo du immer wieder zu dir selbst gesagt hast, ich kann das nicht, ich bin nichts wert. Vater, dass gerade jetzt du kommst und dass du sagst, ich liebe dich, ich habe dich geschaffen, du bist mein Meisterwerk. Vater, wir brechen diese Worte über den Personen und sagen, gerade jetzt, Herr Jesus, begegne du, setze du frei. Herr, berühre uns mit deiner Liebe. Wenn du heute hier bist und sagst, ich möchte Gottes Liebe das erste Mal spüren in meinem Leben, dann streck doch mal deine Hand. Einfach kurz ein Zeichen. Du brauchst dich nicht schämen. Es ist der Raum, wo sich nicht geschämt wird. Vielleicht kommst du schon 20 Jahre hierher und du sagst, ich brauche das heute Morgen. Schäm dich nicht, zeig mir deine Hand. Jesus hat sich nicht für dich geschämt, als er nackt am Kreuz hing. Brauchst du dich nicht schämen. Hier ist der Ort, wo Gott dich liebt und wo Menschen sind, die dich lieben. Danke für deine Hand. Vater, ich möchte jetzt gerade für die beten, die ihre Hand gehoben haben, Herr, dass du gerade jetzt kommst und sie berührst. Heiliger Geist, tu du das, was kein Mensch tun kann, die Person zu lieben. Herr, in Leib, Seele und Geist, in Verstand, in Gedanken, in Emotionen, und lass uns jeden Einzelnen heute hier rausgehen mit dem Wissen, mein Schöpfer liebt mich. Mein Gott liebt mich. Das ist der oder die, der ich bin, geliebt von meinem Schöpfer.